Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Herzlich willkommen. Ihr hört den frischen Podcast vom Update am 2. April. Und wir haben irgendwie den Eindruck, es gibt Verwirrung. Was ist denn jetzt mit diesen Atemschutzmasken? Bringen die was, diese ganz einfachen, um euch, um andere vor Corona zu schützen? Es gibt so viele Aussagen von Experten und einige widersprechen sich eben auch. Ja, nein, doch vielleicht. Die Antwort ist einfach.
Also man weiß ja, dass Menschen schon vor den ersten spürbaren Symptomen andere Menschen anstecken können, schon 2 Tage vorher. Und da ist so ein Mund-Nasen-Schutz ja erstmal eine von mehreren sinnvollen Maßnahmen. Aber ganz wichtig, bitte nicht nur dieser Mund-Nasen-Schutz.
Was trotz dieser Maske weiter wichtig ist und bleibt, das erfahrt ihr gleich von der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Und während wir in Deutschland gegen das Coronavirus kämpfen, bekämpft sich die AfD selbst. So schätzt das unsere Korrespondentin aus Berlin, Nadine Lindner, ein. AfD-Chef Jörg Meuthen hat ja gestern einen rausgehauen. Er hat nämlich geschrieben in einem Blog, dass sich der rechtsnationale Flügel von der AfD abspalten soll. Was war gestern nochmal für ein Tag?
Das Interview ist ja am 1. April erschienen und einige in der Partei, aber halt auch ein paar Journalisten haben sich dann schon erstmal gefragt, ob das irgendwie so ein bisschen ein April-Scherz ist, der außer Kontrolle geraten ist.
Warum Meuthen sich so äußert, was das für die AfD heißt, Nadine Lindner ordnet das Ganze für uns ein. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Da ist aber einer geschockt.
Über die Überschrift war ich sehr entsetzt, habe den Text dann gelesen und mir gedacht, das ist ein falscher Ansatz.
Das ist Stefan Brandner von der AfD. Der sitzt für die Partei im Bundestag, ist ein enger Vertrauter von Björn Höcke. Und für ihn kam das offensichtlich sehr überraschend, was Parteichef Jörg Meuthen vorschlägt, der sogenannte Flügel der Partei, der stark rechtsnational ausgerichtet ist, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, der soll sich doch am besten vom Rest der Partei abspalten. Warum Meuthen das macht, Hintergründe jetzt von Nadine Lindner, das ist unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Nadine, die AfD diskutiert ja schon länger, wie sie mit dem Flügel umgehen soll. Warum ist dieser Vorschlag von Meuthen für viele aus der Partei so überraschend?
Naja, weil es völlig unabgestimmt war. Das ist schon ziemlich erstaunlich, dass ein Parteichef jetzt so völlig aus der Kalten verkündet in einem Interview, dass er die eigene Partei aufspalten will. Also wenn man sich anschaut, was da passiert ist. Gestern ist ein Interview in dem nationalkonservativen Blog Tichys Einblick erschienen mit Jörg Meuthen. Und da hat er vorgeschlagen, ja, man könnte ja die Mehrheits-AfD und den Flügel auftrennen, um Wählerstimmen zu maximieren, weil man sich ja dann nicht mehr ständig im Konflikt befinden würde. Also er hat zum Beispiel gesagt, so, man würde ja ständig auseinanderliegen in Einschätzungen zum Beispiel zum Thema Markt und Wirtschaft. Das ginge ja nicht, das würde Wählerstimmen kosten. Ein bisschen lustig dabei ist, das Interview ist ja am 1. April erschienen und einige in der Partei, aber halt auch ein paar Journalisten haben sich dann schon erstmal gefragt, ob das irgendwie so ein bisschen ein April-Scherz ist, der außer Kontrolle geraten ist. Aber nein, ist es nicht. Das ist ernst gemeint und ich habe mich jetzt auch innerhalb des AfD-Bundesvorstands ein bisschen umgehört und die sind alle also richtig sauer, richtig überrascht, sprechen sogar von Irrsinn, Fassungslosigkeit, Unverständnis, also um mal so den Kosmos so ein bisschen aufzuzeigen.
Aber warum macht Meuthen das? Der hat doch eine Strategie, wenn er sowas in die Welt setzt.
Naja, das habe ich mich natürlich die ganze Zeit auch gefragt. Wenn man mit sowas rausgeht, dann will man ja was, dann hat man ja strategisches Ziel vor Augen. Und ganz ehrlich gesagt, ich kann mir da im Moment noch keinen Reim drauf machen. Es gibt so 2 Deutungsmuster, die sind heute so als Spekulation an mich herangetragen worden. Das eine Deutungsmuster sagt, ja, Meuthen ist so ein bisschen übermütig geworden, nachdem er Ende März ja diesen großen Erfolg für sich verbuchen konnte, nämlich die Auflösung des Flügels im Bundesvorstand durchzusetzen mit damals 11-1 Stimmen, also mit einer breiten Mehrheit, dass er jetzt so ein bisschen sein Blatt überreizt. Das andere ist, dass gesagt wird, dass er Spitzenkandidat in Baden-Württemberg werden will für die Bundestagswahl 2021 und jetzt so langfristig strategisch schon mal so eine Welle machen will, mediale Aufmerksamkeit erringen will. Aber ganz ehrlich, das überzeugt mich alles nicht und politisch, handwerklich finde ich das ganz schlecht gemacht, weil wenn man sowas in die Welt setzt, hat man normalerweise schon so ein paar Truppenteile in der Hinterhand und die hat er offensichtlich nicht.
Du hast das ja gerade schon erzählt, ne? Also dass dieser Flügel eben aufgelöst werden soll. Das haben wir schon alle mitbekommen. Aber welche Folgen hätte das jetzt? Also wenn es keine Auflösung gibt, sondern eine Spaltung?
Naja, da gibt es zwei ganz handfeste Probleme, die entstehen könnten. Das eine ist kurzfristig, dass es sehr viel Ärger in der Partei geben würde, wenn es diese Aufspaltung gibt, weil viele Anhänger, die müssen noch nicht mal Flügelanhänger sein, aber halt Anhänger der AfD, die sagen, oh, wir lassen uns doch jetzt nicht durch den Verfassungsschutz spalten, der ja den Flügel hochgestuft hat als rechtsextremistisch, geht dem doch nicht auf den Leim, man passt sich jetzt doch nicht ans Establishment an. Es gibt innerhalb der AfD, so haben es jetzt einige berichtet heute, so eine relativ große Gruppe in der Anhängerschaft, die eigentlich gar keine Lust hat auf diese ganzen strategischen Debatten, Richtungsdebatten. Die wollen einfach ihre Ruhe haben und eine schöne homogene Partei haben. Die wollen das alles gar nicht, die sind super genervt davon. Und das zweite Problem, was entstehen könnte, das ist nächstes Jahr bei den Wahlen, wenn es jetzt angenommen, es gibt zwei AfDs, also so eine Flügel-AfD und dann irgendwie noch so eine irgendwie gemäßigte marktradikale Meuten-AfD, die gehen ja dann miteinander in Konkurrenz. Also die Gefahr, dass die sich kannibalisieren gegenseitig, die ist ja relativ groß, weil mal angenommen, beide Parteien bekommen dann 4,9%. Das heißt, sie kleben unter der 5%-Hürde, sind beide draußen, wären sie gemeinsam angetreten. Innerhalb einer Partei hätten sie vielleicht 9 oder 10% bekommen. Also da sehe ich auch irgendwie nicht genau, wie das zu größeren Erfolgen führen soll an der Wählerstimmenfront.
Und im Parteivorstand gibt es jetzt richtig Stress oder wie ist die Situation da gerade?
Ja, da gibt's richtig Ärger. Also das hat wohl eingeschlagen wie eine Bombe, weil es halt auch keiner wusste und kein Parteivorstand der Welt, also auch bei den anderen Parteien, mag es, wenn man von solchen fundamentalen Dingen aus der Zeitung oder halt aus so einem Blog erfährt. Und selbst Leute wie zum Beispiel Beatrix von Storch, die wirklich, die stellvertretende Parteivorsitzende, die ist wirklich keine Freundin des Flügels, die hat gesagt, die AfD ist angetreten, um das demokratische Spektrum rechts der Mitte zu einen und zwar in einer Partei. Selbst die ist nicht auf Meutens Linie. Stefan Brandner, das ist ein Vertrauter von Björn Höcke, der ist Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, der hat gesagt, wir lassen uns doch nicht spalten, völliges Unverständnis. Auch Roland Hartwig aus der Bundestagsfraktion, jemand, der dort für den Verfassungsschutz zuständig ist, auch jemand, der jetzt nicht so ein ganzer Hardliner ist, der hat gesagt, also Meuthen wird an politischem Gewicht verlieren durch diesen Konflikt, den er ausgelöst hat.
Aber die Frage bleibt ja trotzdem, also wie geht die AfD jetzt mit dem Flügel um? Gerade eben jetzt vor diesem Hintergrund, dass alle wieder drüber sprechen.
Na, ich bin tatsächlich mal gespannt, weil Jörg Meuthen hat heute noch mal nachgelegt. Er hat gesagt, er will eine Entscheidung über eine mögliche Teilung der Partei bis Ende des Jahres, also in den nächsten kommenden 9 Monaten. Und auch Björn Höcke hat sich jetzt in die Debatte eingeschaltet via Facebook. Der hat geschrieben, diese ganze Diskussion, die sei völlig töricht. Also das heißt, der Ton wird jetzt noch mal hochgedreht. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, weil ich meine, während ganz Deutschland gegen die Corona-Krise kämpft, kämpft die AfD mit sich selbst mit recht ungewissem Ausgang.
Der rechtsnationale Flügel sollte sich am besten komplett abspalten von der Partei AfD. Das schlägt der Chef der AfD, Jörg Meuthen, vor. Nadine Lindner hat uns das Ganze eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie wär's, würdet ihr euren Namen ändern? Einfach so, weil, weiß ich nicht, weil euch langweilig ist oder weil ihr halt gerade Bock drauf habt, euch der eigentliche Name nicht mehr gefällt. Also mal angenommen, ihr heißt Lena oder Finn oder so und spontan fällt euch ein, ach, ich hätte aber eher Bock auf Brigitte oder auf Jens. Ja, es ist relativ aufwendig, wenn man in Deutschland seinen Namen ändern lassen will und auch relativ teuer, by the way. In Dänemark, Schweden, Großbritannien und so weiter geht das viel, viel einfacher. Und so wie es aussieht, könnte das auch bei uns weniger kompliziert laufen in der nächsten Zeit, denn das Namensrecht soll liberalisiert werden, so heißt das. Also es soll einfacher werden, den Namen zu ändern. Unser Nova-Reporter Johannes Doppelt erzählt euch, was das eigentlich bedeuten würde.
Die Journalistin Vanessa Wu hieß nicht immer schon Vanessa Wu. Der Name, den ihre vietnamesischen Eltern ihr gegeben hatten, ist ein anderer.
Also, mein ursprünglicher Vorname war Hung Van und damit wurde ich geboren, aber wir haben in einem Asylbewerberheim ganz abgelegen in Bayern gelebt.
So hat es Vanessa Wu im Podcast Kanakische Welle auf dem Kosmonaut-Festival erzählt. Als besonders belastend hat sie ihren alten Namen damals in der Schule empfunden.
erster Schultag, die Lehrerin kramt die Liste mit den Namen aus und dann kommt die irgendwann bei meinem Namen an und hört erstmal auf und dann sagt, wie spricht man das denn richtig aus? Und dann sage ich es und dann versuche ich eine eingedeutschte Version dessen und es funktioniert dann auch nicht und alle fangen an zu lachen, weil es ist ja so hahaha, so anders und sag nochmal und dieses nochmal, nochmal, dieser Chor ist eine Sache, die mir wirklich so ins Knochenmark gegangen ist. So jedes Jahr bis einschließlich zum Abitur haben meine Lehrer das einfach nicht gebacken bekommen, meinen Namen zu sagen und sich eigentlich auch immer darüber lustig gemacht.
Später hat sie sich dann in Deutschland einbürgern lassen und dabei ihren Namen geändert zu Vanessa Wu. Bei ihr hat das also geklappt. In vielen anderen Fällen ist so eine Änderung beim Vor- oder beim Nachnamen allerdings nur schwer oder gar nicht möglich.
Mein Name ist Gabriele Rodriguez und ich arbeite am Namenkundlichen Zentrum der Universität Leipzig.
Und da schreibt Gabriele Rodriguez auch Gutachten für Menschen, die ihren Namen ändern lassen möchten. Dass einem der eigene Vor- oder Nachname einfach nicht gefällt, das reicht aber nicht aus, um ihn ändern zu können.
Man muss ausreichend Gründe bringen, die den Beamten überzeugen, dass hier Änderungsbedarf ist. Und das ist in vielen Fällen schwierig.
So ein triftiger Grund kann zum Beispiel ein anstößiger oder lächerlich klingender Name sein. Wer zum Beispiel Fick oder Kotze mit Nachnamen heißt, hat gute Chancen, die Änderung durchzubekommen. Oder jemand fühlt sich einem anderen Geschlecht zugehörig und möchte dann zum Beispiel einen männlichen und nicht mehr den alten weiblichen Namen tragen. Auch das geht. Außerdem gibt es Menschen, die einen Namen tragen, durch den sie oft mit anderen verwechselt werden. Zum Beispiel mit Nachbarn oder Arbeitskollegen, die genauso heißen.
Ich hatte mal einen Fall, der hat einen Allerweltsname gehabt. Mir fällt der jetzt nicht mehr ein, aber sagen wir mal Max Müller. Und er hat eine Änderung angestrebt, die dann auch durchgegangen ist. Er hat Vor- und Familienname geändert in Lancelot vom See.
Lancelot vom See. Klingt auf jeden Fall deutlich edler als irgendwas mit Müller. Solche kuriosen Fälle sind aber eher die Ausnahme. Manchmal stecken auch ziemlich heftige Leidensgeschichten hinter dem Wunsch nach einem Namenswechsel.
Weil sie in der Kindheit missbraucht wurden oder schlechte Erfahrungen gemacht haben und viel da über den Vornamen zum Beispiel auch lief, sodass sie mit ihrem eigenen Vornamen dann sehr negative Empfindungen auch hatten und da das komplett ändern wollten.
Insgesamt genehmigen die Behörden aber nur relativ wenige der Änderungsanträge. Maximal 20%, sagt Gabriele Rodriguez. Bald soll das Namensrecht aber deutlich liberaler werden. Nach dem Vorschlag der Expertenkommission sollen zukünftig alle ab 16 Jahren ihren Namen ändern können, auch ohne einen bestimmten Grund dafür anzugeben. Gabriele Rodriguez findet das gut.
Es gibt viele Menschen, die nicht ausreichend Gründe jetzt, die von den Beamten als ausreichend angesehen werden, vorbringen können, aber trotzdem unter dem Namen leiden.
Ausnahmen soll es zum Beispiel dann geben, wenn jemand in einem Schuldnerverzeichnis eingetragen ist, damit der sich mit einem neuen Namen nicht einfach davonstehlen kann. Für alle anderen soll der Namenswechsel sogar alle 10 Jahre möglich sein, schlägt die Kommission vor. Vielleicht hätten dann sogar Menschen, die ihren Namen schon mal geändert haben, die Chance, zu ihrem alten Namen zurückzukehren. Denn manchmal kommt es vor, dass diese Leute den Wechsel bereuen. Auch bei Vanessa Wu ist das zumindest ein bisschen so.
Diese ganzen Gedanken später, dass es vielleicht einfach in Ordnung ist, Wen zu heißen, dass ich da trotzdem ein schönes Leben hier in Deutschland führen kann und soll, das kam später, das kam im Studium als erwachsener Mensch. Aber die Antwort war nein, also man kann seinen Namen nicht zurückändern. Ja. Und ich habe mir dann abstrakt auf meinen Arm tätowieren lassen, also ich habe ihn immer dabei und ich strebe es eigentlich nicht mehr an. Also ich stelle mich trotzdem als Vanessa vor, das wieder wegzuwischen und rückgängig zu machen, fühlt sich aber auch nicht komplett richtig an. Also es gibt ja einen Grund, warum ich als Vanessa heiße. Es ist kein schöner Grund, aber es ist Teil von mir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die ganze Zeit zu Hause. Man hockt zusammen, man hockt aufeinander und ja, das kann nerven und man kann auch schon mal einen Lagerkoller bekommen während dieser Corona-Krise, im besten Fall. Denn da, wo es zu Hause sowieso schon Konflikte oder Aggressionen gibt, steigt die Gefahr von häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt bedeutet, es wird getreten, geschlagen, es gibt sexualisierte Gewalt, es wird gedroht, es wird erniedrigt. Christina Hövelhans aus dem Update-Team hat sich heute für uns mit dem Thema beschäftigt. Christina, gibt es eigentlich Statistiken, Zahlen, die belegen, dass es im Moment tatsächlich mehr häusliche Gewalt gibt?
Nee, Statistiken für Deutschland, die gibt es dazu noch nicht. Der Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder, Harald Schmidt, der hat in der Passauer Neuen Presse die momentane Situation aber mit Weihnachten verglichen. Auch an Weihnachten verbringen mehr Familien mehr Zeit miteinander und auch da kommt es zu mehr häuslicher Gewalt. Im Moment gibt es ja viele belastende Dinge, also finanzielle Existenzängste, keine Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder und Angst vor einer Corona-Infektion zum Beispiel. Christina Heinrichs vom Frankfurter Verein, der in Frankfurt am Main zuständig ist für mehrere Frauenhäuser, die sagt:
Da ist die Familie zusammen, da ist der Misshandler in der Regel auch in der Nähe. Das heißt, es wird viel mehr Kontrolle ausgeübt und es entfällt komplett die soziale Kontrolle über die Kinder.
Ja, denn die gehen ja nicht mehr in die Kita, wo ja auffallen könnte, wenn zu Hause etwas nicht stimmt. Dass in der Corona-Krise und mit dem Zusammenbruch des öffentlichen Lebens es zu mehr häuslicher Gewalt kommt, dazu gibt es Berichte zum Beispiel aus China. Da sollen die Fälle häuslicher Gewalt in die Höhe geschnellt sein.
Was kann man denn tun, wenn man selbst betroffen ist? Wie findet man Hilfe?
Ja, die findet man eigentlich ganz klassisch bei einer Beratungsstelle. Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe hat zum Beispiel auf seiner Homepage Beratungsstellen in der Nähe aufgelistet. frauen-gegen-gewalt.de oder auch einfach Frauen gegen Gewalt googeln, dann findet man die Homepage auch. Klar ist natürlich, man muss eine Gelegenheit finden, um sich überhaupt bei einer Beratungsstelle melden zu können. Mhm. Also eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen. Vielleicht kann man ja mal eine Runde allein spazieren gehen und entkommt dann so seinem Peiniger und kann mal anrufen. Vielleicht wäre für Deutschland aber auch eine Idee aus Spanien was. Da herrschen ja sehr strenge Ausgangsbestimmungen und Frauen, die in Not sind, können sich jetzt in vielen Teilen des Landes in Apotheken Hilfe holen. Sie können da das Codewort Mascarilla 19 sagen. Ich kann kein Spanisch, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Auf Deutsch heißt das auf jeden Fall Mundschutz 19 und das ist das Codewort, dann ruft der Apotheker den Notruf.
Wenn jetzt ein Anstieg von häuslicher Gewalt befürchtet wird in Deutschland, wie sieht's denn bei den Frauenhäusern aus? Also rechnen die damit? Bereiten die sich darauf vor?
Ja, aber so ganz einfach ist das auch nicht, denn in den Frauenhäusern können nicht einfach mehr Betten aufgestellt werden. Da ist ja sowieso schon ziemlich eng. Das sagte im Interview mit Deutschlandfunk Kultur auch Silvia Haller von der zentralen Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser. Sie arbeitet auch in einem Frauenhaus in Heidelberg.
Das heißt, teilweise teilen sich Frauen und Kinder mit einer anderen Frau ein Bad, eine Küche. Das ist momentan natürlich eigentlich ganz kontraproduktiv. Da müssen wir eben gucken, ob wir entzerren können innerhalb unseres Hauses. Dafür sind dann eben Platzkapazitäten außerhalb des Hauses auch hilfreich.
Ja, denn in Zeiten von Corona stehen ja auch Ferienwohnungen und Hotels leer. Und in einigen Städten wurden die deshalb angemietet, laut Familienministerin Franziska Giffey, in Kassel und in Berlin. Auch in Frankfurt wurden Gespräche geführt, um sich zu wappnen, wenn es in den Frauenhäusern eng wird. Vom Verband der autonomen Frauenhäuser heißt es aber auch, das ist sowas für die Notsituation, ne? Also wenn zum Beispiel eine Frau und ihre Kinder wegen Corona in Quarantäne müssen. Aber die Opfer, die müssen auch vor Ort betreut werden und da kann es dann beim Personal schnell eng werden.
Jetzt können ja auch Männer Opfer von Gewalt werden, von häuslicher Gewalt. Gibt es für die auch spezielle Angebote? An wen können die sich richten?
Ja, da gibt es schon Angebote, aber viel weniger. Das habe ich beim Männernetzwerk Dresden erfahren. Und die sagen, das liegt daran, weil Männer als Opfer oft noch ein Tabu sind. In einzelnen Städten gibt es aber schon Männerschutzwohnungen, zum Beispiel in Dresden, in München und in Stuttgart. Und auf der Internetseite männerberatungsnetz.de findet man Beratungsstellen in der Nähe.
Ja, und für uns alle gilt wahrscheinlich aufmerksam sein, ob in der Nachbarwohnung alles okay ist.
Genau, das sagt auch Silvia Haller von der zentralen Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser.
Also es ist auch wichtig, dass gerade jetzt die NachbarInnen, die Verwandten, die FreundInnen gut hinhören, was passiert in meiner Nachbarswohnung und da potenziell auch mal die Polizei rufen, wenn sie davon ausgehen, dass Gewalt ausgeübt wird.
Ja, also auch wenn der Kontakt von Angesicht zu Angesicht jetzt im Moment schwierig ist, wir sollten halt alle aufmerksam bleiben, was um uns herum so passiert.
Die Gefahr für häusliche Gewalt steigt während der Ausgangsbeschränkung durch Corona. Wohin man sich wenden kann oder an wen man sich wenden kann. Christina Hövelhans hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, fragt man drei Virologen, das Robert-Koch-Institut und noch ein paar Krankenhaushygieniker. Und am Ende hat man 20 Meinungen und alle sind unterschiedlich. Schutzmasken tragen und damit sich und andere vor Covid-19 schützen. Ja oder nein? Christina Sartori ist Wissenschaftsjournalistin. Wir haben vor ungefähr einer Woche, Christina, genau über dieses Thema schon mal gesprochen mit dir.
Ich erinnere mich.
Und du hast uns erklärt, welche dieser unterschiedlichen Masken, es gibt ja Abstufungen im Endeffekt, auch wie schützt. Trotzdem habe ich das Gefühl, so eine richtig eindeutige Aussage gibt es für diese Frage, ja, soll man die jetzt tragen oder nee, bringt eh nichts. So eine richtige Aussage, Ansage gibt es nicht. Warum?
Ja, das liegt wohl daran, weil es einfach aus der Wissenschaft eben auch noch keine eindeutige Antwort gibt. Es ist einfach so, die Studienlage ist unübersichtlich. Es gibt Studien, die sagen, das hat einen Effekt. Es gibt andere, die sagen, das hat keinen Effekt. Die Weltgesundheitsorganisation sagt zum Beispiel, wir fürchten, dass die Menschen sich in falscher Sicherheit wiegen, wenn sie so einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Also da gibt es keine eindeutige Antwort.
Aber wenn man mal nach Südkorea guckt oder China, Taiwan, da tragen fast alle einen Mund-Nasen-Schutz und da sinken die Infektionszahlen ja deutlich.
Ja, da sinken die Zahlen, aber dort wurden auch andere zusätzliche Maßnahmen außerdem ergriffen. Und zwar zum Teil sehr drastische Maßnahmen für unser Verständnis. Also dieses Contact Tracing per Handy, per Kreditkarte, über öffentliche Kameras zum Beispiel. In China drastische Quarantänemaßnahmen. Das alles hat ja auch dazu beigetragen. Und keiner kann jetzt auseinanderdividieren, welchen Anteil hatte denn dabei dann der Mund-Nasen-Schutz?
Also wie groß dieser Anteil war. Okay, verstehe.
Genau.
Was machen wir denn jetzt? Also wie können wir das Richtige tun? Weil wir wollen ja das Richtige tun.
Also man weiß ja, dass Menschen schon vor den ersten spürbaren Symptomen andere Menschen anstecken können, schon 2 Tage vorher. Und da ist so ein Mund-Nasen-Schutz ja erstmal eine von mehreren sinnvollen Maßnahmen. Aber ganz wichtig, bitte nicht nur dieser Mund-Nasen-Schutz. Also, man muss außerdem noch Abstand halten, sich nicht ständig ins Gesicht fassen, sich gründlich die Hände waschen und keinen anhusten, natürlich keinen anhusten. Dann, wenn man das alles zusammen macht, dann macht man das Bestmögliche. Weil man darf eben nicht vergessen, dieser Mund-Nasen-Schutz, der hält nicht sicher Viren ab. Der reduziert wahrscheinlich das Risiko der anderen, dass sie so Tröpfchen von mir ins Gesicht bekommen. Aber der schützt nicht sicher. Deswegen sind ja auch ganz klare Regeln, dass Pflegekräfte und Ärzte, die mit Covid-19-Patienten arbeiten, dass die nur ganz bestimmte Masken tragen sollen. Nämlich solche, die so einen Atemfilter haben, diese FFP2- oder FFP3-Masken. Die sind aber echt Mangelware derzeit, selbst in den Krankenhäusern. Deswegen bitte jetzt nicht die Privatleute sowas für den Einkauf um die Ecke benutzen. Solche Masken gehören ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim, wo Menschen engen Kontakt haben mit Patienten oder mit Menschen, eben, die ein hohes Risiko haben, weil sie alt und krank sind. Das wäre jetzt Verschwendung, wenn ich in den Supermarkt gehe und so eine Maske trage. Also genauso muss keiner jetzt zu Hause sich die Hände mit Desinfektionsmittel säubern. Desinfektionsmittel gehört ins Krankenhaus und nicht in den Haushalt.
Also Seife reicht im Endeffekt. Können wir uns
Seife reicht noch. Wasser und Seife nicht vergessen.
Genau. Ganz also Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Aber wenn jetzt nach und nach überall so eine Pflicht eingeführt wird, dass man eben so einen Mund-Nasen-Schutz tragen soll, wie soll das denn funktionieren? Du hast ja eben auch schon gesagt, es ist überhaupt schwierig, an solche Masken zu kommen.
Das frage ich mich auch, wo die herkommen sollen, wie man sowas behaupten kann. Ich finde es skandalös, dass wir zu wenig Masken haben in diesem Land für die Pflegekräfte, für die Ärzte und dann soll es noch eine Pflicht geben. Also es gibt ja kaum welche. Was dann die Alternative ist, ne, selber nähen oder von anderen was Selbstgenähtes kaufen, wenn man nicht nähen kann. Ist auch gar nicht schlecht, weil diese Selbstgenähten, die kann man ja dann auch wiederverwerten. Also die muss man mindestens bei 60 Grad waschen, dann trocknet man die und schon ist die wieder wie neu. Aber auch dann, ganz wichtig, Abstand halten, trotzdem, auch wenn man diesen Mund-Nasen-Schutz, diesen hübschen hat. Und auf keinen Fall sollte jemand, der von sich glaubt, dass er möglicherweise erkrankt ist an Covid-19, mit so einem Mund-Nasen-Schutz rausgehen. Wer glaubt, dass er erkrankt ist, der muss einfach zu Hause bleiben, weil da hilft dieser Mund-Nasen-Schutz dann auch nicht. Da ist man ein unkalkulierbares Risiko sonst für die Mitmenschen.
Also ich wiederhole es gerne nochmal, eine Atemschutzmaske ist durchaus sinnvoll, sagt Christina Sartori, die ist Wissenschaftsjournalistin, aber eben nur, wenn ihr euch dann trotzdem nicht ins Gesicht fasst, Abstand halten und bitte, bitte die anderen nicht anhusten. Und ich hoffe, dann haben wir dieses Thema Atemmasken erstmal geklärt, zumindest für diese Woche.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal angenommen, jetzt, wo es die Corona-Pandemie gibt, würden in Deutschland alle ein Grundeinkommen bekommen. Sagen wir einfach mal 1.000 Euro. Also 1.000 Euro vom Staat aufs eigene Konto, ohne dass man dafür arbeiten muss. dann wären existenzielle Sorgen bestimmt etwas kleiner. Über das Grundeinkommen wird ja eben vor diesem Hintergrund Corona immer wieder diskutiert, ploppt immer wieder auf an der einen oder anderen Stelle. Wir wollen jetzt mal gucken, wie sich denn unser Leben verändern könnte, hätten wir so ein Grundeinkommen jetzt in der aktuellen Situation. Vera Wolfskämpf, das ist unsere Korrespondentin in Berlin, die hat diesen Gedanken im Mal angenommen Podcast der Tagesschau durchgespielt und sich das aus unterschiedlichen Perspektiven angesehen. Vera, hätten wir das Grundeinkommen in Deutschland, müssten wir dann nicht trotzdem alle arbeiten gehen?
Kommt drauf an, ne, ob es einem reicht oder nicht. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle. Die Höhe, die reicht von 600 Euro bis 1500 Euro im Monat, was da diskutiert wird. Kommt also ein bisschen drauf an. Was braucht man? Will man sich was dazu verdienen? Außerdem ist Arbeit ja auch mehr als Geld. Also es sind natürlich auch soziale Kontakte, es gibt uns irgendwie einen Tagesablauf, auch Anerkennung und manchen macht es ja auch Spaß. Also insofern würden wahrscheinlich viele Menschen weiterarbeiten gehen. Menschen sind nicht faul, sagt eine Psychologin, mit der ich gesprochen habe. Aber sie werden vielleicht freier und sogar mutiger und würden vielleicht sagen, kann ich auch ein Unternehmen gründen oder mal was ganz anderes ausprobieren.
Aber wie würde sich das denn auf die Jobs auswirken? Also ich meine jetzt mal von dieser persönlichen Perspektive betrachtet, okay, kann ich verstehen, aber also es ist ja nicht jeder Job gleich beliebt, ne? Was wäre denn zum Beispiel mit den Jobs jetzt in diesen systemrelevanten Bereichen?
Ja, also das wäre schon ein Problem, gerade bei harten Berufen oder auch da, wo es gesundheitlich anstrengend ist, Fließbandarbeit, Produktion, da haben Unternehmen schon Angst, dass es dann schwieriger würde, Leute zu finden. Mhm. Da sagen die einen, naja, dann müsst ihr eben besser bezahlen oder auch bessere Arbeitsbedingungen schaffen, also dass man dann eine bessere Position hat als Arbeitnehmer. Die anderen sagen, es könnte auch anders kommen, nämlich dass die Arbeitgeber ja dann nicht mehr mit dem Lohn auch wirklich für den Lebensunterhalt den abdecken müssen, weil es das Grundeinkommen gibt. Also dass man dann auch für weniger Lohn arbeiten könnte. Das ist sozusagen das eine Problem. Und andererseits kann man auch sagen, durch die Automatisierung verändert sich natürlich viel in unserer Arbeitswelt. Und vielleicht fällt auch der ein oder andere Job aus dem Bereich irgendwann weg oder wird von Robotern übernommen.
Theoretisch könnte man ja auch noch ein bisschen mehr Teilzeit arbeiten, ne? Also dann hat man vielleicht mehr Zeit für andere Sachen, weiß ich nicht, Ehrenamt oder sowas. Wäre das auch so ein Modell, über das man nachdenken könnte?
Das ist auf jeden Fall eine Hoffnung, die sich damit verbindet, dass man sich dann mehr gesellschaftlich engagieren kann, einfach weil man die Zeit dafür hat. Oder auch sich um seine Familie zu kümmern. Dass dann das Grundeinkommen auch für eine Art Gerechtigkeit sorgt, weil all diese Arbeit macht ja auch jetzt schon jemand, wird dafür aber nicht entlohnt und das könnte dann etwas gerechter zugehen. Oder man könnte natürlich Talenten nachgehen, Musik, Kunst, Sport, wie auch immer. Man hat auf jeden Fall dann mehr Freiheit, sich seine Zeit einzuteilen, ja.
Das ist ja, hat ja auch was mit finanzieller Sicherheit zu tun, ne? Das wissen wir alle. Also wenn man finanziell irgendwie halbwegs abgesichert ist, dann hat man weniger Stress und weniger Stress macht in der Regel glücklich oder zumindest glücklicher. Weiß man, ob dieses Grundeinkommen so einen Effekt hat eigentlich auch? Also dass es vielleicht die Gesellschaft insgesamt etwas glücklicher macht, etwas zufriedener auch?
Ja, das zeigen auf jeden Fall praktische Versuche. Also in Finnland gab es 2017, 2018 so ein Modellprojekt. Da haben 2000 Arbeitslose das Arbeitslosengeld bekommen, aber komplett ohne Auflagen. Und am Ende haben sie zwar nicht mehr, auch nicht weniger gearbeitet, aber was sich definitiv verändert hat, dass durch diese finanzielle Sicherheit sie mehr Ruhe hatten, sich gesünder und glücklicher gefühlt haben. Also das sind auf jeden Fall Erfahrungen. Auch in Deutschland gibt es ja so Vereine, die ein Grundeinkommen auszahlen und da berichten die, die es bekommen, davon, dass sie besser schlafen können, dass sich zum Teil chronische Erkrankungen sogar verbessern. Also auf jeden Fall diese psychische Entlastung, dass man sich nicht mehr ums Geld sorgt, das bewirkt was.
Jetzt sprechen wir schön über das Grundeinkommen, ne? Werfen hier so ein bisschen mit Zahlen um uns, irgendwas zwischen 600 oder 1500 Euro. Nur das muss ja dann auch irgendwie finanziert werden. Wo kommt die Kohle her? Also müssten dann vielleicht auf der anderen Seite Sozialleistungen gekürzt werden?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, also unzählige könnte man sagen. Manche sagen, es muss dann eben mehr oder ein anderes Steuersystem sein, dass zum Beispiel auf alles, was man über das Grundeinkommen hinaus verdient, 50% Steuern erhoben werden. Oder man schaut eben auf die Sozialleistungen, den Sozialstaat. Das ist natürlich so, dass man dann bestimmte Leistungen wie das Arbeitslosengeld, Kindergeld oder Wohngeld wahrscheinlich schon mit dem Grundeinkommen ersetzen kann. Die Frage ist, kann man wirklich alles ersetzen? Also ein Vorteil wäre sicherlich, dass man nicht mehr jede Leistung einzeln beantragen muss. Also auch dieses ganze Würdelose auf dem Amt würde dann wegfallen. Aber wenn ich mir anschaue, dass es ja Menschen mit speziellen Bedürfnissen gibt oder auch sehr kranke Menschen oder spätestens in der Rente, kann man da wirklich alles aus einem Grundeinkommen bezahlen? Das ist wahrscheinlich schwierig. Also braucht es noch bestimmte Sozialstaatsteile. Und da sagen auch Kritiker, deswegen halten sie es nicht so für gerecht mit dem Grundeinkommen, weil dann alle das Gleiche bekommen, egal was sie brauchen, und das nicht nach Bedarf ausgezahlt wird, was jetzt zumindest versucht wird. Das ist also so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem das Grundeinkommen sich bewegt.
Die Diskussion ums Grundeinkommen, die könnt ihr nochmal ausführlich nachhören bei den Kollegen der Tagesschau im Mal angenommen Podcast. Den macht die Vera Wolfskämpf. Mit ihr habe ich gesprochen im Update.
Deutschlandfunk Nova.
Anna, ich bin seit gestern drauf. Ich bin seit gestern drauf, auf diesem Trip, wirklich in alles, was ich bisher über diese Serie gehört habe, stimmt. Ist das jetzt schön oder ist es erschreckend?
Ich weiß nicht, was das über dich sagt, aber bei mir geht es ähnlich. Es ist wie so ein Autounfall. Ja. Ich will aufhören, aber ich kann einfach nicht.
Genau so ist es. Das ist dieser Mix aus Auffahrunfall. Man will nicht hingucken, man muss aber irgendwie auch hingucken. Es ist irgendwie auch die Frage danach so, what the fuck, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und es ist einfach so eine richtig schöne Dosis Trash. Es geht um die Serie Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere. Also im Endeffekt ist es die Geschichte von einem Tierzoobesitzer in Oklahoma, ist eine Doku-Serie mit 7 Folgen und aktuell die am meisten gestreamte Serie auf Netflix in den USA. Und Anna Wollner, unsere Filmfachfrau, weiß auch, warum die Serie so einen Hype hat im Moment. Also Anna, warum guckt man sich The Tiger King gerne an?
Zum einen glaube ich, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben und uns so ein bisschen dieser Trashigkeit voll und ganz hingeben können in der Jogginghose, auf der wir auf dem Sofa sitzen. Also es ist ja einfach eine Zeit, in der wir ja irgendwie glauben, selbst in einem schlechten Film zu leben. Mit all dem, was um uns herum passiert, sehen wir hier eine schlechte Serie. Also schlecht nicht im Sinne von schlecht, sondern von unglaublich, weil unglaublich wahr, weil das Ganze ja eine dokumentarische Serie ist und nicht fiktiv.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das darf doch eigentlich alles nicht wahr sein, aber es ist wahr. Dann lass uns nochmal von vorne anfangen. Dieser Tiger King, wer ist das?
Also sein Künstlername ist Joe Exotic und sein Spitzname ist Tiger King. Sein bürgerlicher Name ist Joseph Maldonado Passage. Und der hat einen Privatzoo in Oklahoma mit über 200 Wildkatzen, vor allem Tigern, zu denen er ein sehr, sehr inniges Verhältnis pflegt und definitiv keinen Mindestabstand von 2 Metern einhält. Und dieser Joe Exotic ist ja sowas wie der Protagonist dieser Serie. Und der hat ein sehr exzentrisches Auftreten, so eine blondierte Redneck-Frisur, Piercings und Tattoos am ganzen Körper, nicht mehr alle Zähne und ein Schnäuzer, und der ist wirklich verrückt. Er ist schwul, hält sich 2 Ehemänner, die er sich meistens mit Drogen gefügig macht, ist waffennah und wird im Laufe der Serie in einer Folge dann auch noch fürs amerikanische Präsidentenamt kandidieren.
He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma, who owned 1200 tigers and lions and bears and shit.
Come here, love me.
Matt spoken, good looking, love to party and have fun.
I don't think we're done blowing shit up today.
I don't figure you are.
Der Akzent ist auch einfach zu geil, oder?
Der Akzent ist großartig. Also man kann das Ganze auch auf Deutsch gucken. Ich würde aber sehr davon abraten und lieber die Untertitel einstellen, weil ganz viel einfach durch diese schwer verständliche Sprache die Serie tatsächlich, so doof es klingt, lebt.
Geht es denn jetzt nur um diesen einen Typen und seine Tiere oder kommen da noch ein paar Leute dazu? Also ich meine, ich weiß es ja schon, so ein paar sind auch noch mit dabei, ne?
Ja, es ist mehr oder weniger so ein Ensemblestück. Klar steht er im Mittelpunkt, er und sein Team. Aber Tiger King, also die Serie, ist vor allem auch eine Milieustudie. Denn sie taucht ein in eine große amerikanische Subszene mit Menschen, die daraus Kapital schlagen, mit wilden Tieren zu handeln und an ihrem Handeln dann auch noch nicht mal was Verwerfliches finden.
There are more captive tigers in the US than there are in the wild throughout the world.
They know people are nuts, man. They're all crazy.
Ja, die sind wirklich alle verrückt und genauso verrückt ist eigentlich auch die ganze Serie an sich.
Ja, aber was fasziniert uns so daran, Anna? Also dich ja auch, mich ja auch. Sind es jetzt irgendwie die Charaktere, die Machart? Ich denke wirklich seit gestern darüber nach. Warum finde ich das so konträr faszinierend gut?
Also erstmal geht Tier- bzw. Katzen-Content ja immer, egal was es ist. Aber hier geht es eben um so viel mehr. Also es geht ja auch um nicht artgerechte Tierhaltung. Es geht um Drogen, um Waffenbesitz, um das Überleben des Zoos. Denn Joe Exotic ist ständig pleite. Er hat Fäden mit anderen Tigerbesitzern, die dann auch noch zu Wort kommen. Es gibt einen Auftragsmord. Es gibt den Verdacht, dass seine größte Konkurrentin und Kritikerin Carolyn Baskin selbst einen ihrer Ehemänner durch den Fleischwolf gedreht und an einen ihrer Tiger verfüttert hat. Das passt eigentlich, das ist zu viel für eine Serie, das ist zu viel für ein Leben, aber es wird hier alles breitgetreten. Die Erzählweise ist sehr, sehr chaotisch. Der Regisseur hat über 5 Jahre lang Material gesammelt, gesichtet und das irgendwie versucht jetzt in eine Form zu packen. Aber das ist alles so verrückt, es kann nicht anders als wahr sein, denn so etwas wie hier, also so viele What-the-fuck-Momente in 7 Folgen, so viel Twists, Enthüllungen und Co. kann sich niemand ausdenken, auch kein Drehbuchautor in Hollywood. Und das Absurde ist, Exotic selbst, der sitzt seit Januar im Knast, verurteilt zu 22 Jahren, weil er mehrfach jemanden angeheuert hat, seine Rivalin Carolyn Baskin umzubringen.
Dieser Hype in den USA, ne, den diese Serie ausgelöst hat, wie groß ist er eigentlich im Moment?
Der wird gefühlt minütlich fast größer. Also auf Instagram, da trennten Fotos von Leuten, die Momente nachgestellt haben, also sich selbst angezogen haben wie Joe Tiger mit seinem exzentrischen Äußeren und neben sich ein Stofftier haben. Diese Fotos allein haben einen sehr, sehr großen Unterhaltungswert und dann battelt sich gerade halb Hollywood auf Instagram um ein Casting für eine potenzielle Verfilmung. Jared Leto hat schon ein Bild gepostet, Orlando Bloom und Dax Shepard. Und vor ein paar Stunden erst da hat Joe Exotic sich selbst aus dem Knast gemeldet und gesagt, er würde gerne von Brad Pitt gespielt werden. Und in Florida wird sogar ein Cold Case, also ein offener Vermisstenfall, wieder aufgerollt. Denn noch immer fehlt bis heute die Spur von Carolyn Baskins zweitem Ehemann. Und der Sheriff in der Gemeinde, der sucht jetzt erneut nach Hinweisen auf seinen Verbleib. Denn sein Auto wurde Ende der 90er Jahre auf einem Flughafenparkplatz gefunden. Die Schlüssel steckten. Er ist verschwunden, beziehungsweise also die einen sagen, er ist geflohen. Die anderen sagen halt, Baskin hätte ihn an einen ihrer Tiger verfüttert. Wir werden es nie erfahren, aber die 7 Folgen Tiger King, die unterhalten so surreal, dass es wirklich nichts anderes ist als ganz, ganz große Kunst.
Da höre ich doch ein eindeutiges Daumen nach oben von dir, liebe Anna. Danke, dass du uns hier mal kurz erklärt hast, warum diese Serie so surreal gut ist. Tiger King könnt ihr euch angucken auf Netflix und auch von mir. Ganz ehrlich, gibt's einen Daumen hoch. Du kennst doch nicht Christina, ne?
Nee, ich kenn's doch nicht.
Aber jetzt hast du richtig Bock,
ich musste
oder?
Die ganze Zeit so grinsen. Also ich habe ein Netflix-Abo, ich werde da gleich auch mal reinschauen. Wobei ich gerade noch bei dem auch sehr trashigen Love is Blind hänge. Aber ich glaube, Tiger King muss gleich, da muss ich gleich mal reingucken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.